Ja, Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen und dass du durch deinen Heiligen Geist diesen Gottesdienst begonnen hast und dass du ihn auch jetzt fortsetzen willst. Du möchtest zu unseren Herzen reden. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen. Lass uns hören und verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Danke dafür, dass wir so wunderbar beginnen durften, dass wir auch an die denken, die heute nicht hier sind. Mir sind auf Anhieb 6, 7, 8 Leute eingefallen, als ich auf dem Stuhl saß, die heute Morgen nicht dabei sind. Und einige andere, die aus den Corona-Gründen auch immer noch nicht wieder da sind. Geh du zu jedem Einzelnen, Herr. Leg ihnen deine Hände auf, segne sie, da wo sie sind. Wir wollen sie nicht vergessen, auch unsere alten Kranken, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kommen können. Sei du bei jedem Einzelnen auch heute Morgen wieder. Sie denken an uns, sie beten für uns. Und das ist großartig, dass wir, auch wenn wir nicht hier zusammen sein können, dass wir trotzdem immer noch zusammengehören. Danke für deine Liebe, für deine Güte und Gnade. Amen. Ja, ich bin ja einigermaßen grenzenlos begeistert heute Morgen mal wieder. Weil der ganze Gottesdienstbeginn natürlich wieder vollkommen in mein Konzept passt, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Es fängt an mit dem, was Jürgen ganz zu Anfang gesagt hat. Erinnert euch, worum es geht. Und worum Andrea gerade gebeten hat. Betet doch für diesen Bruder. Ihr Lieben, ihr wisst selber, vor etwas mehr als einem Jahr kam ein Brief vom Nordwestbund, der uns den Vorschlag machte, die Gemeinde zu schließen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und ihr habt euch dagegen entschieden. Und ich habe lange gebetet, sehr lange gebetet dafür, soll ich mich noch mal darauf einlassen? Diese Arbeit zu machen. Ich war mir darüber im Klaren, was auf mich zukommt. Keine Frage. Ich hatte die Gemeinde kennengelernt. Und ich hatte damals einen Brief geschrieben und in dem Brief stand unter anderem, ich bin hier nicht der Alleinunterhalter. Wir tun es gemeinsam. Das ist notwendig. Ich bin hier auch nicht derjenige, der Gemeinde baut. Das tut Jesus. Jesus baut seine Gemeinde bekanntlich selber. Und er will uns gebrauchen als seine Erfüllungsgehilfen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist es. Aber er will gefragt werden. Wir sollen ihn fragen. Wir sollen, wir dürfen, wir müssen beten. Und sofort kommt der Einwand, das kann ich ja auch zu Hause tun. Und das will ich immer schwer hoffen, dass ihr das nicht nur zu Hause tun könnt, sondern auch macht. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Aber die Frage ist, ob das wirklich ausreicht, dass man zu Hause betet. Die Gebetsstunde ist die wichtigste Gebetsstunde unter der Woche überhaupt. Und sie ist die wichtigste Stunde überhaupt, die wir momentan leisten können. Ihr seht, dass uns unsere alten Geschwister kränker werden, dass sie uns wegsterben. Die Gemeinde wachsen muss. Wir wollen evangelisieren. Wir sind in Evangelisationsvorbereitungen. Wir brauchen konkrete Gebete. Und viele von euch wissen gar nicht, was vor sich geht. Ihr kriegt gar nicht mit, dass um uns herum Menschen sind, die sich auf die Arche zubewegen, von denen ihr gar nichts wisst. Das will ich euch mal erzählen, worum das da geht. Ja? Da war jetzt einige Male eine junge Frau schon hier, die heißt Astrid, so eine große. Jetzt habt ihr festgestellt, die ist jetzt seit 2, 3 Wochen nicht da und sie kam auch nicht in die Bibelstunde am Abend. Und ich weiß, dass sie gesundheitliche Probleme hat, über die wir hier nicht offen sprechen. Aber wir sprechen darüber in der Gebetsstunde, weil wir in der Gebetsstunde über die Dinge sprechen, die wir nicht nach außen tragen, sondern diejenigen, die mit uns zusammen beten. Auch auf Wunsch von Leuten, die es nicht so gerne haben, dass man so öffentlich über manche Dinge redet. Da gibt es den Paul und seine Frau, die so gerne kommen möchten und wo es momentan Probleme gibt, die ihn noch davon abhalten, uns zu besuchen. Auch sie waren schon mehrmals hier. Und sie möchten auch nicht, dass wir offen darüber reden, welche Probleme das sind. Aber wir wollen gemeinsam im Gebet dafür beten, dass diese Probleme aus der Welt geschaffen werden. Gestern kriege ich über Facebook eine Nachricht von einer Familie, die aus Sachsen stammt und die letztes Jahr hier bei uns im Urlaub in Gottesdienst waren. Empfohlen worden ist unsere Gemeinde von Wilfried Gotter, Leiter der Israelfreunde, sächsischen Freunde Israels. Du kennst den, ne? Ich bin mit dem auch verbunden, weil die sich auch zum Teil für meine Bücher interessieren. Der hat gesagt, geh doch im Urlaub mal dahin. Und die schreiben mir gestern über Facebook: Wir waren bei euch in der Gemeinde und das hat uns großartig gefallen. Sie hatten auch ihre Tochter dabei, die mit ihrem Mann jetzt ganz hier in die Nähe gezogen ist, von Lübeck. Sie heißt übrigens Aline Horst. Es gibt Menschen, die mit Vornamen Horst heißen, aber es gibt auch welche, die mit Nachnamen Horst heißen. Und Aline Horst hat sich entschieden, sie ist mit einem Mann verheiratet, der nicht gläubig ist, aber sie hat sich entschieden, sie möchte sich wieder mehr auf Gott einlassen und sie möchte in die Gemeinde kommen. Und sie haben sich die Arche dafür ausgeguckt. Und so wie ich das gehört habe, hat ihr Mann auch nichts dagegen und trotzdem ist sie heute noch nicht da. Gebetsanliegen. Wer von euch hat mitgekriegt, dass die Schwägerin von Schwester Jede gestorben ist? Du hast das mitgekriegt. Ja, und sie rief mich an, sie wird mit der Trauer nicht fertig. Ich gehe dahin, um mit ihr Trauerarbeit zu leisten, aber ich brauche eure Gebete. Was sagt ihr dazu? Ich kann nicht einfach immer überall hinlaufen und sagen, ich bin hier der Manager vom Hause, ich mache alles. Ich bin davon abhängig, dass Gott mir die richtigen Worte gibt. Und das sind Dinge, die wir in unserer Gebetsstunde miteinander besprechen. Heute Morgen haben wir einen Gast, wenn ich das mal so sagen darf. Er war am Donnerstag in der Bibelstunde und wir kamen kurz ins Gespräch. Und da sagte er mir, soweit es mir beruflich möglich ist, möchte ich mich auch wieder an eine Gemeinde anschließen. Ihr seht, es passiert etwas, und zwar eine ganze Menge, was man hier gar nicht mitkriegt. Warum kriegt man das nicht mit? Weil es viele Dinge gibt, die wir in der Gebetsstunde miteinander besprechen. Und unsere Gebetsstunde ist momentan ein Jammertal. Wir können froh sein, wenn 4 oder 5 Leute mal da sind. Aber wir haben uns doch gemeinsam entschieden, dass die Gemeinde weitergehen soll. Und das ist unabdingbar damit verbunden, dass sie wächst. Ich habe euch was erzählt von 3 Jahren. Dann soll die Gemeinde in Ordnung sein. Damit habe ich auch auf euch gezählt, dass die Gemeinde in Ordnung kommt. Jetzt muss ich wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr dranhängen. Wer weiß, was die noch mit ihrem komischen Coronavirus noch vorhaben, dass wir nicht richtig in Gange kommen. Aber wir sind in Vorbereitung auf Evangelisation. Und ein Mitarbeiter von Waldemar Sadatschuk, den ihr fast alle neulich kennengelernt habt, das ist der Bruder Gerhard Kleiber aus Lüneburg, der uns da tatkräftig zur Seite stehen und unterstützen wird. Aber eine Evangelisation wird ohne Gebet nicht funktionieren. Wir müssen dafür beten. Wir haben Gebetsgründe noch und nöcher. Und es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich appelliere an die, die hier sind und denen ihr es weitersagt. Denkt an die Gebetsstunde. Wir brauchen das. Wenn die Gemeinde noch lange überleben will, brauchen wir das Gebet wie nichts anderes. Das ist fast noch wichtiger wie die Predigt. Ich lese uns vor aus Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Ein langer Bibeltext mit einer kurzen Predigt. Aber einige markante Punkte. Johannes Kapitel 17, Abvers 1. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verklärst, auf dass dich dein Sohn auch verkläre, gleich wie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verkläre mich du, Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und alles, was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verklärt. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, also hier wird immer von uns gesprochen übrigens, ne? Sie sind in der Welt, so, dann habe ich hier, muss ich mal gucken, wo ich war. Sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt. Und es ist keiner von ihnen verloren, als das verlorene Kind, das die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf dass sie in ihnen haben meine Freude vollkommen. Freude zum Gebet. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie ich denn auch nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, auf dass sie vollkommen seien in eins und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebest sie, gleich wie du mich liebst. Was für ein Wort. Was für ein Wort. Spricht es zu dir? Spricht es zu mir? Wenn wir das umsetzen, haben wir keine Zeit mehr, miteinander irgendwelche Auseinandersetzungen zu pflegen. Ein paar Punkte dazu. Wahrscheinlich ist die Tür zugegangen. Ihr lieben Geschwister, es ist ein sehr eindrücklicher Abschnitt aus der Passionsgeschichte, die Erzählung von Jesus im Garten Gethsemane. Da hat er das nämlich gebetet. Aber das ist nicht nur eine Bibelstelle für vor Ostern, sondern für heute. Das hat mir der Herr so aufs Herz gelegt. Eben in der Schriftlesung haben wir diesen Abschnitt gehört. Da kam Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Kurz zuvor hatten sie miteinander das Abendmahl gefeiert, das letzte Abendmahl. Und dann hat ihm sein Jünger Petrus die ewige Treue geschworen. Und Jesus musste ihm sagen, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis er ihn verraten würde. Und dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Denken wir mal einen Augenblick darüber nach, wie es Jesus dabei wohl ergangen ist. Der so ziemlich genau wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, was nun alles auf ihn zukommen würde, die Gefangennahme, seine Verurteilung und Verspottung, schließlich die Kreuzigung und sein Tod. Wie viel Angst er wohl gehabt haben mag. Wie schwer er wohl unter dieser Last zu tragen hatte. Jesus ging mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und er betete. Und seine lieben Freunde schliefen ein, sodass er sie fragen musste, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Diese Zeit, in der wir heute sind, ist der Anfang der Endzeit. Und das ist die Stunde, in der es heißt, wachsam zu sein. Der Predigttext für heute, ein Gebet von Jesus, das eindrücklichste Gebet, das wir in der Bibel überhaupt finden können. Das steht in Johannes 17 und ist bekannt unter dem Namen das hohe priesterliche Gebet. Jesus betet. Und wir sollten doch immer mehr Jesus ähnlich werden. Immer wieder wird uns in der Bibel berichtet, sein bekanntestes Gebet ist sicherlich natürlich das Vaterunser, das wir ja auch sehr häufig hier beten. Und wir beten es zu Recht. So sollt ihr beten, so hat es Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt, als er ihnen das Vaterunser gebeten hat. So sollt ihr beten. Von Jesu Gebeten können wir lernen, nicht nur vom Vaterunser. Ich möchte deswegen heute mit euch das hohe priesterliche Gebet ein wenig näher anschauen und die Frage stellen, was können wir von Jesus über das Beten lernen? Gleich am Beginn des hohepriesterlichen Gebets finden wir einen entscheidenden Hinweis. Da hieß es, nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete. Beten heißt zum Himmel aufsehen. Beten heißt die Blickrichtung ändern. Nach oben sehen, nicht mehr auf sich selbst sehen, auch nicht auf den anderen zunächst, sondern nach oben sehen zum Himmel. Beten heißt, ich wende mich ganz meinem Gesprächspartner zu, nämlich dem lebendigen Gott. Und alles andere ist mir erstmal egal. Ich schaue allein auf Gott und wende meinen Blick nach oben. Ich sehe zum Himmel auf. Dies kann man zum einen im übertragenen Sinn, das kann zum einen im übertragenen Sinn gemeint sein, eben, dass wir uns ganz auf Gott konzentrieren, unseren Blick ganz auf ihn richten, alleine auf ihn sehen. Dies kann zum anderen aber auch im wörtlichen Sinne gemeint sein. Beten heißt, zum Himmel aufsehen. Probiert das einfach mal aus. Wenn ihr in den nächsten Tagen mal draußen seid beim Spazierenlaufen oder auf dem Rasen sitzen, wie wir gehört haben. Ne? Oder wenn wir zum Briefkasten gehen oder den Müll rausbringen, haltet einfach mal für einen kurzen Moment inne und schaut nach oben. Wendet euren Blick einfach mal zum Himmel auf. Für ein Gebet braucht es nicht immer viele Worte. Vielleicht beten wir am meisten, wenn wir am wenigsten sagen, und am wenigsten, wenn wir am meisten sagen. So hat es mal ein bekannter Theologe formuliert. Manchmal reicht für ein Gebet auch einfach nur ein Blick zum Himmel in Richtung Gott. Beten heißt zum Himmel aufsehen. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Aber was hat er denn eigentlich gebetet? In Vers 11 können wir lesen, dass Jesus bittet: Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Beten heißt Einheit schaffen. Jesus betet für die Menschen, die an ihn glauben, die zu ihm gehören. Er betet für seine Jünger und er betet, dass sie in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Wer nicht betet, fällt früher oder später aus der Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Naturgesetz. Jesus betet, dass sie eins werden, mit Gott und untereinander. Was für eine schöne Bitte von Jesus und was für eine seltene Bitte, leider, wenn ich da an meine Gebete denke. Wie oft bete ich dafür, dass meine Mitchristen in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, dass sie dranbleiben im Glauben? Wie oft bete ich dafür, dass unsere Gemeinde eins wird, dass sie zusammenfindet, dass sie eine Einheit bildet, dass sie an einem Strang zieht und dass sie nicht nur untereinander eine Einheit bildet, sondern auch mit Gott? Das ist ja die Hauptsache. Was wäre, wenn wir öfter dafür beten würden? Ein Schaden? Ich sehe da keinen Schaden. Ich sehe da eine Notwendigkeit. Für die Einheit der Christen, für mehr Gemeinschaft, auch zwischen den einzelnen Konfessionen, für mehr Einheit zwischen Mensch und Gott. Was wäre, wenn wir öfter so beten würden wie Jesus? Erhalte uns in der Gemeinschaft mit dir, damit wir eins werden. Und was wäre, wenn wir dies auch wieder mehr gemeinsam tun würden, wenn wir wieder mehr gemeinsam beten würden? Das schafft nämlich auch Einheit. Denn beten heißt ja nicht nur um Einheit bitten, sondern beten heißt vor allem eine Einheit werden mit Gott und untereinander. Beten verbindet mit Gott und mit anderen Mitbetern. Beten heißt Einheit schaffen. Allerdings, dieser Punkt bezieht sich nun nur auf die Menschen, die schon an Gott glauben. Und was ist mit den anderen? Für die betet Jesus auch. In Vers 20 können wir lesen, wie Jesus betet: Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Beten heißt, Menschen für Gott gewinnen. Ich habe euch von mehreren Leuten heute Morgen erzählt, die Absichtserklärung haben, sich unserer Gemeinde anzuschließen. Und dass es da vielleicht das eine oder andere Hindernis gibt. Und Hindernisse kann man bekannterweise auch im Gebet ausräumen. Oft denken wir, Menschen für Gott gewinnen heißt Überzeugungsarbeit leisten. Viele Argumente haben, mutig vom Glauben reden, Menschen das Evangelium predigen. Das ist ja auch irgendwo richtig. Nur, hier können wir noch was anderes lesen. Menschen für Gott gewinnen heißt zunächst einmal für diese Menschen beten. Das steht hier im hohepriesterlichen Gebet. Jesus betet für die, die vom Evangelium hören und dann an ihn glauben werden. Mission beginnt nicht mit Überzeugungsarbeit, sondern mit Gebet. Und wir sind in Vorbereitung auf Mission. Mit denen, die gehen können und mit denen, die beten können. Gebraucht wird jeder. Mission bedeutet nicht zuerst, die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen, sondern Mission bedeutet zuerst, die Menschen im Gebet vor Gott zu bringen. Wenn wir das beherzigen und regelmäßig tun, werden wir hier in absehbarer Zeit mit Zeugnissen wieder erscheinen, von denen wir uns heute noch nicht vorstellen konnten, dass wir sie haben. Im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus lebte einmal ein sehr bekannter Theologe, Augustinus hieß er, und er hat einmal den tollen Satz gesagt: Gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Die Welt wird nicht durch Argumentation und Überzeugungsarbeit gerettet, sondern durch Gebet. Deswegen ist das Gebet so wichtig. Dadurch kommen Menschen zum Glauben. Dadurch finden Menschen Rettung. Beten heißt Menschen für Gott gewinnen. An einer Stelle der Passionsgeschichte hat Jesus dies übrigens ganz eindrücklich selbst getan. Als er mit Petrus sprach und ihm sagte, dass er ihn bald verleugnen würde, fügte er noch hinzu: Ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Was können wir von Jesus über das Beten lernen? Beten heißt zum Himmel aufsehen. Beten heißt Einheit schaffen. Und beten heißt Menschen für Gott gewinnen. Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Gethsemane Geschichte zurückkommen. Auch da hat Jesus gebetet, ganz eindrücklich gebetet: Vater, ist's möglich, so gehet dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und damit bin ich beim 4. Punkt. Und der heißt: Erinnert euch ans Vaterunser, dein Wille geschehe. Dies vielleicht ist vielleicht das Schwierigste, was wir von Jesus lernen können. Beten heißt, dein Wille geschehe. Gott reagiert auf unsere Bitten, auf unsere Gebete. Wie im Himmel, so auf Erden. Aber fällt uns das auch immer leicht? Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Na? Vielleicht habe ich die Haltung, ich bete zu dem netten Menschen mit dem Krebskranken und jetzt mach du mal gefälligst. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn da sich überhaupt nichts tut. Nein, Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet 3-mal. Und das ist ihm ganz gewiss nicht leicht gefallen. Ich sage ja nicht, dass uns das immer leicht fällt. Ich sage nur, dass es notwendig ist. Er hat gerungen, er hat gekämpft mit dieser Bitte, aber er hat gebetet. Und nach dem 3. Mal kam er zu seinen Jüngern und sagte: Siehe, die Stunde ist nun da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Was ist das denn? Jesus hat Gottes Plan zugestimmt und er wurde gestärkt. Der bekannte Theologe Friedrich von Bodelschwingh hat es einmal so formuliert: Beten heißt Ja zu sagen zu Gottes Regiment. Und sein Sohn, auch ein bekannter Theologe, hat dies dann kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs auf eine ganz eindrückliche Art und Weise umgesetzt. Als alle Ja gesagt haben zu einem politischen Regiment, da hat Bodelschwingh Ja gesagt zu Gottes Regiment. Und er hat ein Lied geschrieben, ein Passionslied. Und da heißt es in der letzten Strophe: Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Jesus, zu Christi wegen: Ja, ja, wir danken deinen Schmerzen, ja, wir preisen deine Treue, ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst einst alles neu. Beten heißt Ja sagen zu Gottes Regiment. Beten heißt, dein Wille geschehe. Aber was ist denn eigentlich Gottes Wille? Und damit komme ich nun zum allerletzten Punkt. Dann bin ich auch gleich fertig. Und ich knüpfe an meine Predigt von voriger Woche. Beten heißt hören. Gottes Wille können wir nur dann verstehen, wenn wir nicht reden, sondern wenn wir hören. Das hat uns Waldemar Sadatschuk in diesem eindrücklichen Satz gesagt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, sagt den Leuten, sie sollen sich ins Gras setzen. Ruhig werden, ausruhen. Wir überzeugen die Menschen nicht durch rasante Aktivitäten. Wir überzeugen sie dadurch, dass wir zur Ruhe kommen, mit Gott reden, sein Wort hören und das umsetzen, was er uns sagt. Er hat den richtigen Zeitpunkt, er hat die richtigen Worte und er hat auch hoffentlich die richtigen Kinder Gottes, die das einfach mitmachen. Gottes Willen können wir nur dann verstehen, wenn wir nicht reden, sondern wenn wir hören. Und vielleicht müssen wir dies wieder ganz neu lernen. Ich möchte euch zum Schluss einen Text von Søren Kierkegaard vorlesen, der mich sehr beeindruckt hat. Ein Text zum Thema Gebet. Und da schreibt er, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass beten nicht bloß schweigen ist, sondern hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt vor allen Dingen auch, still werden und warten, bis der Betende Gott hört. Amen.
Ja, wir haben viel vom Gebet.